Die meisten von euch wissen, dass ich relativ regelmäßig unterwegs bin, auf Reisen bin. Das heisst, ich verbringe einige Zeit auf Bahnhöfen und Flughafen. Und manchmal stehe ich auch so am Flughafen. Ich denke, ihr steht jetzt oder hockt auch so da und schaut euch Uhr an und denkt, eigentlich wollten wir ja dann und dann dort und dort sein. Und mir geht es auch so. Aber die Flüger fliegen nicht immer so, wie wir es uns vorstellen. Und manchmal kommt man halt nicht von A nach B in einem Zug, sondern muss eine Zwischenlandung machen. Und das müssen wir heute wohl auch machen, weil sonst können wir da überhaupt nicht schlagen mit dem Fahrplan. Ich habe mich schon umgeschaut, wie ein guter Pilot, wenn ein Notfall kommt, wo man kann zwischenlanden kann. Ich denke, ich habe einen geeigneten Flughafen gefunden. Wir müssen also nicht damit rechnen, dass irgendwie Sauerstoffmasken von der Decke kommen oder irgendetwas oder einen groben Notfall eintritt. Wir werden das überleben. Gut. Jesaja. Jesaja schreibt in Kapitel 64, die Verse 3 bis 6 folgendes. Von alters her hat man nicht gehört, noch vernommen, hat kein Auge einen Gott gesehen, außer dir, der sich wirksam erweist für den, der auf ihn harrt. Du kommst dem entgegen, der Freude daran hat, Gerechtigkeit zu üben, denen, die sich auf deinen Wegen an dich erinnern. Siehe, du ergrimmtest und wir haben gesündigt, darin sind wir schon lange, so lass uns gerettet werden. Und wir sind allesamt wie ein Unreiner geworden und alle unsere Gerechtigkeiten wie ein unflätiges Kleid. Und wir verwelkten allesamt wie ein Blatt und unsere Ungerechtigkeiten rafften uns dahin wie der Wind. Das schreibt Jesaja. Und es passt so gut zu der Seligpreisung, wo wir sind, Matthäus 5, 6, wo eine Seligpreisung ausgesprochen wird über all denen, die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit. Oder wie Jesaja es sagt, dass Gott Freude hat an denen, die ihm entgegenkommen, um Gerechtigkeit zu üben. Und das Thema ist Eigenschaften und Auswirkungen von Gottes Gerechtigkeit. Oder das Wesen und die Auswirkungen von Gottes Gerechtigkeit. Und genau wie Israel damals zur Zeit von Jesaja, müssen auch wir heute erkennen, dass Gottes Gerechtigkeit und unser Gerechtigkeitsempfinden oder unsere Vorstellung von Gerechtigkeit Lichtjahre voneinander entfernt sind. Unerreichbare Galaxien zwischen unserer Gerechtigkeit und der Gerechtigkeit Gottes. Oder wie Jesaja es wiederum beschreibt, alle unsere Gerechtigkeiten, alles, was wir meinen, in die Waagschale werfen zu können, ist wie ein unflätiges Kleid. Dreckige, alte, stinkige Lumpen. Gott bestimmt den Maßstab. Er allein ist gerecht. Er allein kann auch gerecht machen und erklärt die für glückselig, die beständig nach seiner Gerechtigkeit hungern und dürsten. Und wenn wir also verstehen wollen, was es mit dieser Gerechtigkeit Gottes auf sich hat, dann müssen wir bei dem Rat suchen und nur bei dem, der durch und durch gerecht ist und dessen Wort durch und durch gerecht ist, so wie wir das auch lesen in Psalm 19, Psalm 19, die Verse 8 bis 12. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen und erquickt die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig und macht weise den Einfältigen. Die Vorschriften des Herrn sind richtig und erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist lauter und erleuchtet die Augen. Die Furcht des Herrn ist rein und besteht ewig. Die Rechte des Herrn sind Wahrheit. Sie sind gerecht allesamt. Sie, die kostbarer sind als Gold und viel gediegenes Gold und süßer als Honig und Honigseim. Auch wird dein Knecht durch sie belehrt. Und im Halten derselben ist großer Lohn. Großer Lohn. Ja, Gott allein kann gerecht machen. Gott allein weiß, was gerecht ist. Und wenn wir uns mit der Gerechtigkeit Gottes beschäftigen heute Morgen, beziehungsweise was es bedeutet, danach zu hungern und zu dürsten, dann will ich euch nur kurz daran erinnern, dass es wichtig ist, grundlegend wichtig, Stellung und Wandel zu unterscheiden. Stellung und Wandel zu unterscheiden. Nur kurz zur Erinnerung, stellungsmäßig versagen wir alle vor dem Herrn. Keiner vermag es, sich in die Stellung eines Gerechten vor dem Herrn zu platzieren. Da Römer 3, 10, und das ist nur ein kurzer Auszug, Folgendes sagt, da ist kein Gerechter. Keiner. Auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist, da ist keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen, sie sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Und meine lieben Freunde, das ist eine Beschreibung, die auf jeden von uns zutraf, bis zu dem Moment, wo Gott uns errettet hat. Das waren wir. Aber Gott ist ein Rettergott. Und Errettung ist sicher da, wo die Glückseligkeit überhaupt ihren Ursprung und ihre Wurzel hat. Wer nicht errettet ist, mag ein schönes Leben hier führen, aber hat keinen Grund, sich auch nur im Entferntesten glückselig zu wähnen. Und während Errettung sicher der wichtigste Schritt ist auf dem Weg dorthin, zielt Jesus in Matthäus 5, 6 nicht primär auf diese Form der Errettung vom Tod zum Leben ab. Und das wird klar, wenn man das Verb, das Wort, das dort steht, betrachtet, denn es beschreibt etwas, was wir andauernd tun. Es wird ein anhaltender, ein beständiger Hunger beschrieben, so wie du und ich jeden Tag aufs Neue essen und trinken. Warum? Nicht nur, weil es so gut schmeckt, das tut es auch, meistens zumindest. Aber wenn wir nicht essen und trinken, wenn wir keinen Hunger und keinen Durst mehr verspüren und wir nicht essen, was passiert? Wir werden schwach und schwächer. Und irgendwann werden wir sterben. Nun, was da gilt im körperlichen Bereich, das gilt sehr wohl auch im Geistlichen. Es gilt sehr wohl auch im Geistlichen. Hunger und Durst nach Gottes Gerechtigkeit ist ein essentieller Bestandteil einer ausgewogenen geistlichen Ernährung. Fehlernährung in dem Bereich wird schwerwiegende Folgen nach sich ziehen. Garantiert. Garantiert. Und es geht eben wie oft auch nicht einfach darum, dass wir irgendetwas essen oder irgendetwas trinken. Sondern wie bei einer ausgewogenen Diät geht es darum, was wir essen, was wir trinken, wovon wir uns letztendlich ernähren. Und um ein besseres Verständnis der Rolle von Stellung und Wandel in Bezug auf diese Errettung, auf diese Gerechtigkeit, von der Jesus hier spricht, zu bekommen, schlagen wir gemeinsam die bekannten Verse aus Epheser 2, 8 bis 10. Epheser 2, 8 bis 10. Denn sie decken einen guten Teil des Spektrums dessen ab, was es bedeutet, nach Gerechtigkeit zu hungern und zu dürsten. Diese Verse werden uns helfen, die Höhe, Tiefe, Länge und Breite dieser Seligpreisung aus Matthäus 5, 6 zu verstehen. Epheser 2, 8. Denn durch die Gnade seid ihr rettet. Mittels des Glaubens und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Wir haben nichts zu rühmen, wir haben nichts zu bringen, außer unsere Sünden, damit der Herr sie uns vergibt. Und dann macht er uns stellungsmäßig absolut gerecht. Daran gibt es nichts zu rütteln, nichts hinzuzutun und nichts hinwegzunehmen. Es ist eine Gabe Gottes. Und die Gaben Gottes sind unwiderruflich. Und wen er gerecht gemacht hat, durch Gnade, mittels des Glaubens, ist und bleibt es. Doch das ist nicht Ziel und Ende der ganzen Geschichte. Sondern Epheser 2, Vers 10 heißt es dann, denn wir sind sein Werk. Wir gehören nicht uns, wir sind sein Werk. Geschaffen für einen ganz bestimmten Zweck, den er hier ganz klar und deutlich definiert. Wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott so vorbereitet hat, damit wir, du und ich, in ihnen wandeln sollen. Er hat uns stellungsmäßig in die richtige Position gebracht, um auf dieser Grundlage dementsprechend ein Leben zu führen. Und wir sind also gerecht gemacht, gerechtfertigt. Wir haben die Gerechtigkeit Gottes durch Gnade, mittels des Glaubens, um im Glauben und durch die ausrüstende und erziehende Gnade Gottes dann auch gerecht zu leben. In den Dingen, in die hinein wir errettet worden sind, nämlich in die Gerechtigkeit Gottes. Und die Eigenschaften und Auswirkungen eines Lebens in Gerechtigkeit, eines Lebens, das sich auszeichnet durch Hunger und Durst nach Gerechtigkeit, können wir in vier Aspekte unterteilen. Vier Aspekte. Erstens, es gibt einen legalen, juristischen Aspekt. Das ist die Rechtfertigung, das ist die Stellung, legal, juristisch. Zweitens gibt es einen, nebst legalen, moralischen, einen ethischen Aspekt. Das ist der Wandel, das ist mein persönliches Leben oder kurz gesagt ein Leben in Heiligung. Ein Leben in Heiligung. Und das führt zu einem dritten Aspekt. Das ist ein sozialer Aspekt. Wir sind alle Teil einer Gesellschaft. Und unsere Stellung und unser Wandel haben Einfluss auf den Umgang mit den Leuten, da wo Gott uns hingestellt hat. Und letztendlich ein vierter Aspekt, eschatologisch. Großes Wort für das, was ganz am Ende kommt. Dann, wenn wir zum Herrn gehen. Dann, wenn wir bei ihm sein werden. Und das ist das, was die Bibel nennt Verherrlichung. Die Verherrlichung. Kurz zum ersten Teil, legal, juristisch. Den haben wir ausführlich behandelt, schon letztes Mal. Die Rechtfertigung, die Stellung, die uns zuteil wird. Doch ich möchte zwei zentrale Verse hier kurz anfügen zur Ermutigung. Und vor allem für alle die diesen Schritt vielleicht noch gar nie getan haben. Johannes 1, 12 bis 13. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, das Recht. Das ist wiederum ein juristischer Ausdruck. Er hat sie in die Position gebracht, wo sie jedes Recht dazu haben, wo sie den Anspruch stellen können, wo sie etwas bekommen, das ihnen niemand mehr wegnehmen kann. Und das ist Folgendes. Denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Meine lieben Geschwister, wir sind alle Geschöpfe Gottes von Natur, aber nicht seine Kinder. Wir werden nicht als Kinder Gottes geboren. Das bedarf einer Rechtsprechung, einer Tilgung unserer Schuld. Und wenn die getilgt ist, und jeder kann kommen, so viele ihn aber aufnahmen, es gibt keine Grenzen. Es ist nicht so, dass die Gnade irgendwo limitiert wäre und Gott irgendwie sagt, naja, ich bin bankrott, ich habe keine mehr. So viele ihn aber aufnahmen, dem gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Der Name, der einzige Name, in dem er Rettung ist, die nicht ausgeblüht, nicht weil deine Eltern schon gläubig waren, nicht aus dem Willen des Fleisches, nicht weil du cleverer warst und erkannt hast, worum es geht und dich deshalb entschieden hast, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Wie wir vorhin gelesen haben, es ist eine Gabe Gottes. Es ist eine Gabe Gottes. Und ein weiterer Vers, der das ganze Spektrum abdeckt, sowohl den legalen Aspekt, den moralischen Aspekt der Veränderung und den letztendlichen Aspekt, eschatologisch im Sinne auf Verherrlichung, in Römer 8, 29 bis 30. Denn welche er zuvor erkannt hat, die hat er auch zuvor bestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein. Wir sollen Christus ähnlich werden. Das ist ein moralischer Aspekt. Das ist ein Prozess, der ein Leben lang andauert oder andauern soll, bis er vollendet ist und wir ihm absolut gleichförmig sein werden. Wir werden so sein, wie er ist. Nicht mehr in der Lage zu sündigen. Er hat uns erkannt, zuvor bestimmt, gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Welche er aber zuvor bestimmt hat, diese hat er auch berufen. Welche er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Welche er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Und vielleicht fällt euch auf, dass das Ganze hier in einer Vergangenheitsform geschrieben ist. Er hat sie verherrlicht. Wieso kann Paulus so etwas sagen? Ganz einfach. Gott macht keine halben Sachen. Wen Gott errettet, wen Gott rechtfertigt, wen Gott beruft, den führt er bis ans Ende. Und deshalb schreibt Paulus das, obwohl es in der Zukunft ist, als ein feststehender Fakt der Vergangenheit, weil nichts, nichts wird daran irgendetwas ändern. Und wenn ihr mit Römer 8 vertraut seid, und ich gehe davon aus, dass viele es sind, kommt nach einer ganzen Aufzählung von Paulus, was will uns denn scheiden von der Liebe Gottes? Und dann zählt er alles auf, was man sich vorstellen kann. Und kommt zum Schluss, es gibt nichts. Es gibt nichts. Deshalb kann Paulus den Philippern schreiben, denn ich bin gewiss, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es auch vollenden wird, bis auf den Tag Christi. Er hat euch gerechtfertigt und diese Gerechtigkeit, die uns zugerechnet wird, reicht, bis wir da sind und an den Himmelstoren anklopfen und dank dieser Gerechtigkeit Eingang erlangen und verherrlicht bei ihm sein werden in alle Ewigkeit. In alle Ewigkeit. Hebräerbrief schreibt es so, er ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Er hat es begonnen, er führt es zu Ende und deshalb haben wir allen Grund, uns zu freuen, denn müsste ich es zu Ende führen, Ich würde garantiert nicht ankommen. Aber weil er es macht, darf ich gewiss sein. Er rettet, gemäß Epheser, um verherrlicht zu werden, aber zwischen Errettung und Verherrlichung ist die Zeit jetzt und hier. Ist die Zeit des Wandels. Ist die Zeit, die Werke zu tun, und selbst diese hat er zuvor bereitet. Ist alles da, damit wir in ihn wandeln. Wir müssen hier einen kurzen Einschub machen, denn bevor wir uns dem Wachstum eines Kindes zuwenden, muss was geschehen. Das Kind muss erstmal geboren sein. Wenn kein Kind da ist, gibt es nichts groß zu ziehen. Es gibt niemanden, den wir fördern können. Sprich, Stellung in Christus. Meine Stellung geht dem Wandel voraus. Ich werde nie in der Lage sein. Ich werde auch nie das Verlangen spüren, den Hunger und den Durst nach Gerechtigkeit, wenn ich nicht wirklich eine Wiedergeburt erfahren habe. Diese Dinge werden mir fremd, beziehungsweise eine Last sein. Und angesichts dieser fundamentalen Wahrheit will ich abschließend einige Fragen in den Raum stellen. Fragen, die jeder von uns ernstlich bedenken sollte. Naja, ihr wisst, aus flugtechnischen Gründen müssen wir einige Dinge auslassen. Es bezieht sich hier, aber ihr könnt es nachlesen, auf 2. Korinther 4, 1 bis 6, wo verschiedene Dinge genannt werden in Bezug auf das Evangelium und wie wir Leute darauf reagieren. Und die Fragen, die sich daraus ableiten lassen. Ist das Evangelium für dich eine Freude? Ist es, wie Paulus es dort beschreibt, ein Lichtglanz, ein heller Stern, an dem du dich orientierst? Oder ist es eine Last? Ist Christus bereits dein Retter? Ist er es wirklich oder ist er immer noch dein Richter? Denn er ist das eine oder das andere. Entweder ist er dein Retter oder dein Richter. Und der Tag des Gerichts kommt, auch wenn wir denken, er kommt nicht. Psalm 9,9. Und er wird den Erdkreis richten in Gerechtigkeit. Er wird über die Völkerschaften Gericht halten in Geradheit. Und wenn du heute Morgen hier sitzt und zu denen gehörst, oder vielleicht noch zu denen gehörst, deren Sinn vom Gott dieser Welt verblendet ist, das lesen wir alles im 2. Korinther 4, 1 bis 6. Wir sehen nicht klar, wir lassen uns von so vielen Dingen irritieren. Wenn du zu denen gehörst, denen das Evangelium noch verdeckt ist, du verstehst es nicht, es hat keine Auswirkung auf dein Herz. Wenn du verloren bist und es eigentlich auch genau weißt, weil dein Leben ein Leben voll von Ungerechtigkeit und Lügen und Halbwahrheiten ist. Und es geht hier nicht nur um die großen Ehebruch, Mord, Diebstahl, sondern auch die kleinen qualifizieren uns durchaus dafür, voll von Ungerechtigkeit und Lügen zu sein. Wenn du meinst, immer noch auf zwei Hochzeiten irgendwie doch gleichzeitig tanzen zu können, ein bisschen Gott und ein bisschen Welt, oder wie man bei uns so schön sagt, der Feu für uns wirklich und das Gott nöd. Es geht nicht. Wenn du für alles eine Ausrede hast, für das, was in deinem Leben nicht da ist, aber du genau weißt, dass es da sein sollte. Weil du den geheimen Dingen der Scham, von denen Paulus spricht, Dinge, die niemand sieht, außer Gott. Es sind geheime Dinge im Versteckten. Aber es sind Dinge, die wir uns schämen würden. In Grund und Boden würde irgendjemand sehen, was wir da machen. Wenn du diesen Dingen noch nicht entsagen willst oder kannst, wenn du damit noch rumspielst, dann fasse heute Morgen Mut. Bekenn deine Sünden, komm zu dem, dem Einzigen, der gerecht ist und gerecht macht, aus Gnade, Nicht aus Verdienst, aus Gnade, mittels des Glauben, kommt zu dem, von dem Johannes schreibt, und dies ist die Botschaft. Dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben. Sie kommt direkt von Jesus und euch verkündigen. Und was ist die Botschaft? Dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm. Wir können auch sagen, Gott ist durch und durch gerecht. Es ist nichts, nicht das kleinste Körnchen Ungerechtigkeit bei ihm. Auch wenn wir manchmal denken, er sei nicht fair. Wisst ihr, wie froh wir sein können, dass Gott nicht fair ist, gemäß unserem Fairness-Empfinden? Was wäre fair, gemäß unserem Empfinden, im Umgang Gottes mit uns? Es wäre fair, dass wir alle verloren wären. Der Hinterletzte von uns, alle. Wie froh, wie dankbar können wir sein, dass Gottes Gerechtigkeit so anders ist als unsere. Aber hier ist die Botschaft. Fünf Wenn. Wenn? Dann, erstens, wenn wir sagen, und ihr könnt den ganzen Johannesbrief lesen anhand derer, die sagen und anhand derer, die tun. Und wiederum das Sprichwort, wir müssen liefern, nicht laufern. Laufern kommen viel. Aber zeig, was Sache ist. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, in Ungerechtigkeit, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut, wir haben gerade das Abendmahl gefeiert, das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Aller Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit, allem, rein, wie man nur rein sein kann. Vers 10. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Und mein lieber Freund, was hält dich davon ab, zu kommen zu dem, der gekommen ist, um zu suchen und zu retten, was verloren ist? Nicht die, die ein Glanzzeugnis vorweisen können, weil das kann keiner. Und in dem Sinne, hör die Botschaft. Dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen. Gott ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Sünden zu vergeben denen, die vor ihn kommen, bekennen, um dann, und das ist, wenn wir dann weiterfliegen, in Neuheit des Lebens zu leben, nach Gerechtigkeit zu hungern und zu dürsten. Lass mich beten. Treuer Gott und Vater, wir danken dir, dass du zu uns sprichst durch dein Wort, dass du zu uns gesprochen hast in den letzten Tagen durch deinen Sohn und alles, was wir wissen müssen, ist für uns aufgeschrieben. Und Johannes sagt es explizit, dies ist die Botschaft, die wir von ihm, nicht von irgendjemand, von ihm gehört haben, von dir selbst, Herr Jesus. Herr, wir bitten für alle die, die dich nicht kennen, dass sie die Botschaft hören. Gerechtfertigt werden, Sünden bekennen und Vergebung der Schuld und Sünde erfahren dürfen. Herr, und wir bitten für uns, die wir schon errettet sind, dass auch wir die Botschaft jeden Tag neu hören, hungern und dürsten nach deiner Gerechtigkeit und auch mit unserer Schuld kommen, um täglich gereinigt zu werden, um uns zu ernähren und zu stärken an deiner Gerechtigkeit, die du uns reichlich zuteil hast werden lassen und geben willst jeden Tag, damit wir durch sie leben und gestärkt werden oder wie wir es heute Morgen bei den Kindern gehört haben, einen Brustpanzer der Gerechtigkeit haben, der alle unsere lebenswichtigen Organe schützt, damit wir tun können, wozu du uns berufen hast, nämlich die Werke tun, die du zuvor bereitet hast. Amen.